Grüß Gott, liebe Hörer, hier ist das wöchentliche Pfingstwunder des anderen und freien Sprechens. Wir haben den 28. Mai 2023 und hinter uns Kontrafunkern liegt mal wieder eine ereignisreiche Woche. Sie begann mit der Veröffentlichung einer von uns exklusiv beim renommierten Meinungsforschungsinstitut INSA in Auftrag gegebenen repräsentativen Umfrage zum Thema: Wie steht es um die christlichen Kirchen? Wie viele Gläubige, Katholiken wie Protestanten, fühlen sich in ihrer Landeskirche noch zu Hause? Dabei kam heraus, dass nach all den Austrittswellen der letzten Jahre ein Drittel der noch verbliebenen Kirchenmitglieder auf dem Absprung ist. Und die Gründe dafür sind vollkommen klar. Es liegt an der Politisierung der Kirchen und an deren Haltung in der Corona-Zeit. Und es liegt an ihrem Gender- und Klimaaktivismus. Vom Schulterschluss mit kriminellen Schlepperorganisationen im Mittelmeer ganz zu schweigen. Und dann durften wir noch eine interessante Erfahrung machen. Wir wollten dieses zu Pfingsten ja wie die Faust aufs Auge passende Umfrageergebnis nämlich ganz normal und professionell über die Nachrichtenagenturen verbreiten. Und obwohl wir dafür hätten bezahlen müssen, denn dieser Dienst ist kostenpflichtig, sagte man uns kurz und knapp: Wir lehnen die Zusammenarbeit mit Ihnen ab. Begründung: Fehlanzeige. Unsere Existenz passt der schweizerischen Depeschenagentur SDA, der deutschen Presseagentur DPA und der österreichischen Presseagentur APA einfach nicht. So funktioniert Journalismus im Jahr 2023, liebe Hörer. Wenn Sie dagegen etwas tun wollen, dann unterstützen Sie bitte den Kontrafunk. Spenden Sie per Überweisung einen beliebigen Betrag oder lösen Sie in unserem Webshop ein Abo für den monatlichen Kontra-Rundfunkbeitrag. Unter shop.kontrafunk.radio finden Sie alle Angaben hierzu und schauen Sie bei der Gelegenheit auch ein bisschen sich in unserem Shop um. Da kommen ständig neue Artikel hinzu und neuerdings auch Bücher. Und jetzt verrate ich Ihnen noch ein kleines Geheimnis. In knapp 5 Wochen feiert der Kontrafunk sein einjähriges Bestehen mit einer großen öffentlichen Veranstaltung am Bodensee. Also save the date, streichen Sie sich schon mal den 1. Juli im Kalender an. An diesem Abend machen wir eine große Kontrafunk-Show, nicht nur per Radio, sondern in Fleisch und Blut auf der Bühne. Mehr dazu demnächst, wenn der Vorverkauf beginnt und das Programm feststeht. Und jetzt begrüße ich den Finanzwissenschaftler und Twitter-König Professor Stefan Homburg, den Kommunikationsberater und ehemaligen Inlandschef der Weltwoche Philipp Gut sowie ebenfalls in der Schweiz den Journalisten und Kontrafunk-Kollegen Stefan Milius. Herzlich willkommen. Am Dienstag wurde dem ehemaligen Direktor des Instituts für medizinische Mikrobiologie der Universität Mainz, Professor Susharit Bhakti, vor dem Amtsgericht in Plön der Prozess gemacht wegen Volksverhetzung in 2 Fällen. Die Sache endete mit Freispruch, aber sie endete nicht wirklich, denn die Generalstaatsanwaltschaft hat gegen das Urteil Berufung eingelegt. Herr Homburg, worum ging es eigentlich? Um Volksverhetzung oder um Pharmakritik?
Also ich glaube, daran kann kein Zweifel bestehen, wenn man mal sich zum Beispiel Demonstrationen in Deutschland anguckt, auf denen wild gerufen wird, tot Israel oder tötet alle Juden. Das wird in der Regel nicht mal von der zuschauenden Polizei zur Anzeige gebracht. Und hier wird nun aus einem Video, das man geschmacklich mögen kann oder nicht, das aber in keiner Weise zu Gewalt oder Hass aufruft, ganz im Gegenteil. Auf so ein Video wird nicht die Staatsanwaltschaft angesetzt, sondern die Generalstaatsanwaltschaft. Das ist vollkommen ungewöhnlich, denn eine Generalstaatsanwaltschaft führt eigentlich keine Prozesse, sondern sie beaufsichtigt die Staatsanwaltschaften des jeweiligen Landes. Hier war jetzt die Besonderheit gewesen, dass die zuständige Staatsanwaltschaft sofort erkannt hatte, dass hier keinerlei Straftat vorliegt und hat es deshalb abgelehnt, eine Anklage gegen Professor Bhakti zu erheben. Und daraufhin hat die Generalstaatsanwaltschaft, was praktisch einmalig ist, das Verfahren an sich gezogen und selber Anklage erhoben. Dieser Prozess, wie Sie eben sagten, der fand am Dienstag statt vor dem Amtsgericht Plön. Also es ist nahe der dänischen Grenze. Und das Verfahren endete dann wie absehbar mit einem Freispruch. Und jetzt hat die Generalstaatsanwaltschaft aber angekündigt, sie wolle dagegen Rechtsmittel einlegen, also Berufung oder Revision, das weiß man noch nicht.
Okay, Sie sagen, wie absehbar sei ein Freispruch erfolgt. Auf der anderen Seite, wie absehbar war denn die Berufung oder das Einlegen von Rechtsmitteln durch die Generalstaatsanwaltschaft?
War meines Erachtens auch absehbar, denn meiner Ansicht nach dienen diese Pseudostrafverfahren, die wir jetzt in ganz Deutschland haben, eigentlich nicht dem Ziel, eine Verurteilung zu erreichen, sondern sie dienen dem Ziel der Rufschädigung. Der erste, der überhaupt etwas gesagt hatte gegen diese Pseudopandemie, war eben Professor Bhakti. Er ist angeklagt worden wegen Volksverhetzung. Sehr früh hat sich auch eingeschaltet, schon im März, April 2020, Herr Professor Hockerts, also Professor für Immunologie, Toxikologie, früher an der Uni Hamburg. Er hat ein Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung. Der Organisator von großen Demonstrationen in Berlin, Michael Ballweg, hat ein Verfahren wegen versuchten Betrugs und Steuerhinterziehung. Und ein Amtsrichter, der lediglich Schüler von der Maskenpflicht befreien wollte, Herr Richter Detmer aus Weimar, hat ein Verfahren wegen Rechtsbeugung, obwohl er im Einklang mit voriger Rechtsprechung entschieden hatte und erst der Bundesgerichtshof nach seinem Urteil die Rechtsprechung geändert hat. Also man mag das vielleicht für eine Verschwörungstheorie halten, aber wenn es eine ist, dann ist es eine sehr gute. Es kann nicht sein, dass Leute, die ihr Leben lang nicht straffällig geworden sind, plötzlich alle zu Straftätern werden. Meines Erachtens werden in allen Fällen Freisprüche herauskommen.
So, das war jetzt ein großes deutsches Panorama über die Pseudo-Strafverfahren, die da allenthalben laufen. Jetzt mal eine Frage an unsere Schweizer Mitredner, Stefan Milius vielleicht zuerst. Solche Strafverfahren sind ja auch in der Schweiz nicht völlig undenkbar, nicht? Da haben wir ja auch schon einige Fälle behandelt. Gibt es da große Unterschiede zwischen dem eben geschilderten und der Lage in Helvetien?
Wahrscheinlich vor allem der Unterschied, dass es bei uns eher um Nicht-Masken-Tragen und ähnliche Banalitäten geht. Vielleicht auch, weil Geldwäsche und Steuerhinterziehung und Betrug bei uns eher als normal angeschaut wird und weniger verfolgt wird. Aber der Mechanismus ist natürlich derselbe, wie ihn Herr Homburg beschrieben hat. Es spielt gar keine Rolle, was das Gericht letztlich entscheidet. Weil bis zu diesem Punkt haben die Medien ja schon aus dem Vollen geschöpft und hatten unzählige Möglichkeiten, die Angeklagten als Schwurbler, als Verschwörungstheoretiker, ich weiß nicht was, zu diffamieren. Diese Kampfbegriffe dienen ja einfach dazu, einen schnellen Stempel ins Hirn der Leser zu drücken, dass die gleich wissen, oh, ich habe es hier mit einem Unmenschen zu tun und da haben sie freie Bahn, wenn es um so einen Prozess geht. Und das funktioniert bei uns sehr ähnlich. Und mich verblüfft, nein, sie verblüfft mich nicht mehr, ich bin inzwischen abgehärtet, aber am Anfang hat mich diese Leichtfertigkeit noch verblüfft, mit der diese Stempel eben verwendet werden, weil gerade beim Herrn Bhakti ist ja wirklich jetzt einfach offensichtlich, dass vieles von dem, was er einst geweissagt hat, in Erfüllung gegangen ist, betreffend den Maßnahmen, betreffend der Impfung etc. Und trotzdem schaffen es immer noch viele Medien völlig ohne Rücksicht auf Verluste zu schreiben, der Mann ist ein Schwurbler. Und das ist wirklich das Verbannte daran und ist jetzt wieder gelungen. Man hat ihn wirklich wieder ins Abseits gestellt und das Gerichtsurteil interessiert danach keinen Menschen. Er hat sich gefreut über das Urteil, aber es gab in den sozialen Medien sehr viele Debatten über die Frage, warum freut ihr euch eigentlich? Es reicht schon, dass diese Leute wirklich einfach aus dem System heraus auf die Strafbank geführt werden, weil sie eben dieser Politik gegenübergestanden sind. Und das ist wirklich der Mechanismus, der im Moment läuft. Das ist in der Schweiz auf kleinerer Flamme dasselbe. Da versucht man auch, dem Problem Herr zu werden, indem man die Leute mit völligen Nebenschauplätzen kriminalisiert und den Medien dann eben den Weg ebnet zur Diffamierung. Das funktioniert auch bei uns sehr gut.
Also Schwurbler ist ja noch einer der harmloseren Begriffe. Ich lese in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom Freitag einen geharnischten Artikel des Wissenschaftsredakteurs, der Bhakti eine Ikone der geschäftsmäßigen und boshaften Wahrheitsverdrehung nennt, der von einer sektenartig betriebenen Querdenkerszene schreibt, die allen Ernstes einen Platz in der aufgeklärten Gesellschaft sucht und sich doch gleichzeitig gegen den Staat und seine geistigen Fundamente, vornweg die Wissenschaft, mit gezielten Falschinformationen und Verleumdungen bewaffnet. Philipp Gut.
Ja, Sie hören es schon, ich muss da natürlich lachen. Ich meine, Wahrheitsverdrehung, es wurde angesprochen, der Socialist Bock hat sehr früh auf Fehlentwicklung hingewiesen, auf Dinge, die da völlig schief laufen, die wissenschaftlich nicht haltbar sind. Und ich staune schon, wie sich da ja ein FAZ, andere Zeitungen da aufschwingen zu einer Art verlängertem Wahrheitsministerium. Und für die ist ja der Staat das Wahrheitsministerium. Der Staat ist das offenbar wie bei Orwell, der sagt, was eben Friede ist und was Krieg, auch wenn die Begriffe völlig verdreht werden. Also es ist schon erstaunlich, was da passiert. Ich erinnere daran, wenn ihr bei Wahrheit sind, also in der Schweiz gab es das eben auch, das Bundesamt für Gesundheit hat einen sogenannten Fake News Monitor eingeführt in der Corona-Zeit. Da sind wirklich mehrere Beamte angestellt worden, die nichts anderes tun mussten, als schauen, wer sagt was zu dieser Pandemie und dem, was vom Staat eben nicht gewünscht war, nachzugehen, da das auszumerzen. Das sind schon sehr seltsame Vorgänge. Und ich erinnere gerne auch daran, dass der Staat sehr viele Dinge eben falsch gesagt hat. Bundesrat Berse, unser Gesundheitsminister, hatte zum Beispiel behauptet, vor der zweiten Schweizer Covid-Gesetzabstimmung, also immerhin durften wir in der Schweiz über diese Gesetze auch abstimmen, das ist der Nutzen der Vorteil der direkten Demokratie. Er hat da gesagt, mit dem Zertifikat könne man zeigen, dass man nicht ansteckend sei. Und das war zu einer Zeit, wo völlig klar war, wo sein eigenes Bundesamt für Gesundheit bereits festgestellt hat, dass eben die Wirkung nicht vor Ansteckung und Weiterverbreitung schützt. Also gelogen hat vor allem natürlich in diesen Jahren die staatliche Seite. Und ich staune schon, dass eine nominell liberale Zeitung wie die FAZ natürlich ja jetzt Leute kritisiert, die es wagen, am Staat herumzukritisieren. Das ist unsere Aufgabe, das ist die Aufgabe jedes Wissenschaftlers und auch jedes Journalisten, kritisch zu sein. Und selbstverständlich muss man den Staat kritisieren. Das ist eine völlig ja, absurde Verschiebung, die da stattgefunden hat, dass die Journaille, aber auch die Wissenschaft oft eben ja, mit der Staatsmacht unter einer Decke steht. Ich erinnere sehr gerne auch an das berühmte Zitat des Basler Historikers Jakob Burckhardt aus dem 19. Jahrhundert. Der hat das noch richtig gefasst. Er hat gesagt, der Geist ist ein Wühler, die Kultur ist das bewegende Element in diesem ganzen System drin. Und das will man jetzt offenbar nicht mehr haben. Und das ist eine völlige Fehlentwicklung aus meiner Sicht.
Im März 2020 hat Professor Bakhti einen Brief an die Bundeskanzlerin geschrieben. Da hat er gesagt, die Panik vor einem angeblich neuen Coronavirus sei unter anderem wegen Kreuzimmunität übertrieben. Das war die angeblich erste Lüge. In den letzten Tagen geht überall durch die Presse, ja, man hat entdeckt Kreuzimmunität. Also wenn jemand gegen andere umlaufende Coronaviren schon immun ist, dann auch gegen dieses neue, das im Grunde nur eine Variante ist. Das hat sich also als richtig erwiesen. Dann hat Bakhti gesagt, Lockdown, Schulschließungen und Maskenzwang außen, das ist alles übertrieben. Im letzten Jahr hat Herr Wieler gesagt, also der deutsche RKI-Chef, die Schulschließungen waren falsch. Der Hardliner Lauterbach, unser Gesundheitsminister, hat gesagt, die ganzen Maßnahmen außen, Masken, Demoverbote, Ausgangssperren, das war Schwachsinn. Also das ist jetzt nicht mein Wort, sondern sein Wort. Der größte Punkt und umstrittenste Punkt ist natürlich die Impfung. Bakhti hat von Anfang an gesagt, die wird keine messbare Wirkung haben, aber es wird schlimme Nebenwirkungen geben. Heute hat sich inzwischen herausgestellt, also eine Wirkung ist nicht messbar. Und gestern läuft im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ein Film, wo einer Frau, der Schädel aufgesägt werden muss, weil nach ihrer Corona-Impfung sie eine Hirnvenenthrombose erlitten hat und an dem Überdruck im Gehirn gestorben wäre. Wir können also sagen, es steht 4-0 für Bakhti. Und nur durch, wie Herr Milius eben richtig sagte, durch bestimmte Nebenkriegsschauplätze und Diffamierungsprozesse entsteht der Eindruck, es sei anders.
Also Bakhti hat in vielem Recht gehabt und es ist bewiesen und es gibt immer noch Maschinchen, die wie die FAZ voller Dampf aufgeladen da vor sich hin brummen, wie in der Gestalt des Wissenschaftsredakteurs, den ich gerade zitiert habe und der noch viel mehr zu sagen hat und das gleich auf Klimaschutz und Energiezukunft erweitern möchte. Aber mich würde auch noch ein anderer Punkt interessieren. Dem Susharit Bakhti wurde ja der Prozess gemacht wegen Volksverhetzung. Und zwar geht es um einen konkreten Vorwurf, er habe sich antisemitisch geäußert. Ja, das ist ein vermintes Gelände, aber zum Glück haben wir einen Kulturwissenschaftler in Gestalt von Philipp Gut, der ja immerhin in Germanistik promoviert hat bei uns. Und mich würde tatsächlich interessieren, wenn wir das Handwerkszeug der Hermeneutik auspacken. Bei jemandem, der wie Bakhti einen, ich würde mal sagen, vielleicht übertriebenen, vielleicht auch peinlichen, vielleicht auch naiven Impetus geäußert hat, dass er die Juden so sehr liebt und achtet, dass er jüdischen Künstlern durch die ganze Welt hinterhergereist ist, weil er sie so sehr schätzt und so weiter. Nach diesem Vorspruch hat er ja gesagt, aber wie schrecklich ist es, dass Israel, und damit meinte er die israelische Impfpolitik, jetzt auf diesen destruktiven und desaströsen Zug aufgesprungen ist, die eigene Bevölkerung dieser Zwangsmaßnahme zu unterwerfen. Das hat er gesagt und das ist in dem Film. Wo ist der Antisemitismus?
Ja, ich sehe keinen Antisemitismus auch. Ich kenne Bock relativ gut, habe auch ein Interview geführt mit ihm über diesen Gerichtsfall auf Hoch 2 TV und das habe ich nie bei ihm gemerkt, auch in früheren Treffen. Selbstverständlich würde ich auch sagen, der Ausdruck Holocaust ist in diesem Zusammenhang sicher nicht günstig. Das ist eine unglückliche Formulierung. Man muss damit rechnen, dass da auch entsprechende Reaktionen kommen. Das ist so. Da gibt es vielleicht schon eine gewisse eigene Verantwortung, aber es ist völlig absurd, da von Volksverhetzung zu sprechen. Das ist definitiv nicht seine Absicht. Es ging ihm darum, etwas aufzuzeigen, so wie ich das verstanden habe, wenn ich das jetzt interpretieren muss, hermeneutisch, was da eben schiefläuft, dass da Menschen Leben aufs Spiel gesetzt werden, dass man das vielleicht sogar weiß und trotzdem macht, fahrlässig. Und das ist ein Punkt, den er gemacht hat. Er hat ja, wie vorher angesprochen worden ist, in sehr vielem auch recht bekommen mit seiner Kritik. Aber jetzt hier die Antisemitismuskeule zu schwingen, das finde ich deplatziert. Ich meine, man muss auch immer im Kontext sehen, was hat er sonst noch gesagt, wie denkt er, was ist er für ein Mensch, und ihm das zu unterstellen, das hat mit Realität einfach nichts zu tun.
Sehen Sie das alle so? Denn es ist ja interessant, dass jüdische Vereinigungen in Deutschland ihre Stimme erhoben haben und gesagt haben, was für ein fürchterliches Fehlurteil dieser Freispruch jetzt war, weil es sich doch um Antisemitismus handelt. Also ich glaube, dieser Punkt, der ist ganz entscheidend, dass man ihn erstmal klärt.
Nein, also ich finde, was anderes ist entscheidend, nämlich Antisemitismus ist schlimm, aber Antisemitismus ist überhaupt nicht strafbar in Deutschland. Das ist in den Medien immer verwechselt worden. Strafbar ist Volksverhetzung. Und so wie jetzt mehrere Gerichte entschieden haben, bedeutet Volksverhetzung immer auch ein Element des Gewaltaufrufs. Nach dem Urteil zugunsten von Susharit Bhakti kam ja noch ein zweites. Da hat ein Demonstrant einen Judenstern getragen und hat gesagt, die Jagd auf die Geimpften ist eröffnet. Er wurde auch in erster Instanz erstmal verurteilt, aber dann in zweiter und dritter freigesprochen, weil es eine klare Meinungsäußerung war und kein Aufruf zur Gewalt. Ich finde, wie mit dem Wort Volksverhetzung in Deutschland umgegangen wird, das ist inzwischen unerträglich. Da wird immer gesagt, ein Volksverhetzer ist jemand, der den Frieden stört, und gemeint ist damit jemand, der uns in unseren linksgrünen Utopien stört. Aber das ist gar nicht gemeint. Man darf irgendwas falsch finden. Nur wenn man die Grenze zum Gewaltaufruf überschreitet, wird das überhaupt ein Fall für die Gerichte.
Ja, kann man so sehen. Gleichwohl glaube ich, dass es schon wichtig ist, dass man auch die Sache mit dem Antisemitismus klärt. Also ich habe verstanden, es geht letztlich bei Volksverhetzung um eine gewalthaltige Äußerung. Eine Äußerung, die zu einer Aktion drängt. Das ist bei dem ja sehr, sehr ruhigen und zurückgenommenen Buddhisten, wie es ja auch immer erwähnt wird, Bhakti, zweifellos nicht der Fall. Stefan, hast du eine Anschauung von Antisemitismus bei den Äußerungen von Bhakti?
Ich habe den Mann auch mal ausgedehnt getroffen zu einem Gespräch, was er übrigens dann auch für Aufregung gesorgt hat, einfach weil ich mit ihm gesprochen habe, nur nicht aufgrund der Inhalte, die wurden gar nicht erst gelesen, sondern der Mann war dann schon eine Unperson. Und was ich erlebt habe, war ein extrem authentischer, ehrlicher und ja, wahrscheinlich naiver Mann. Naiv in dem Sinn, dass er eben einfach keine Strategie verfolgt wie die meisten Politiker, sondern sagt, was er denkt und die Minenfelder nicht beachtet, die man herum ausgelegt hat. Und inzwischen haben wir den Punkt erreicht, er könnte morgen aufstehen und sagen, die Erde ist rund und man würde vermutlich noch irgendwie was zu bekritteln haben an dieser Aussage, dass er damit irgendwen diskriminieren will, was auch immer. Also er hat diesen Status erreicht, wo eigentlich wirklich an allem aufgehängt werden kann. Und man kann jetzt kritisieren, dass er das getan hat, aber ich möchte doch nochmal daran erinnern, er hat die Politik des Staats Israel kritisiert und das muss möglich sein. Und möglicherweise klingt es ein bisschen romantisch, das hat er bei mir auch getan, wenn er von seinen engen mit jüdischen Musikern spricht und so weiter. Ich habe es ihm abgenommen. Ich habe bei diesem Mann keinen Funken von Vorbehalten gegenüber einer bestimmten Religion entdeckt. Das würde auch dem Buddhismus übrigens völlig zuwiderstehen, den er sehr leidenschaftlich lebt. Also ich erkenne das bei ihm wirklich nicht. Ich bin zutiefst überzeugt, dass er enttäuscht ist von der Politik und weil er eben einen Bezug hat zu Israel, einen starken Bezug, einen stärkeren Bezug als die meisten Leute, die jetzt Antisemitismus schreien wahrscheinlich, war er eben so entsetzt darüber, dass das in Israel möglich ist. Und dieses Entsetzen hat dann zu der Reaktion geführt, die man dann als Antisemitismus quasi ausgelegt hat. Hätte er Argentinien oder die innere Mongolei genommen, dann wäre das ja kein Problem gewesen. Aber er hat jetzt Israel genommen, weil er eben diesen starken Bezug und ich glaube eben auch wirklich ein Herz für diesen Staat, für dieses Volk hat. Und das hat ihn so erschüttert, dass das dort möglich ist, was im Moment passiert. Und Volksverhetzung haben wir wirklich in den letzten 3 Jahren sehr oft erlebt. in den Einzelstaaten gegenüber einzelnen Teilen der Bevölkerung. Ich bin nicht wahnsinnig wehleidig, aber eigentlich habe ich mich ja als Nicht-Zertifikatsinhaber auch ein Stück weit verhetzt, ausgegrenzt, diskriminiert gefühlt. Also in dem Sinne finde ich die Absender dieser Botschaft, diese Leute, die jetzt sagen, wie schlimm das ist, dass man irgendein Volk verhetzt, die haben das viel besser drauf als die anderen. Also die haben das wirklich zur Meisterklasse getrieben und deshalb ist das Ganze so unglaublich heuchlerisch.
Und wir stellen fest, dass tatsächlich es möglich ist, in den Medien jemandem das Gegenteil des Gemeinten in den Mund zu legen und sich darüber zu echauffieren. Jetzt haben wir von Canceling und Cancel Culture schon ganz zu Beginn gehört und ich würde, wenn wir von Bhakti jetzt mal wegrücken, trotzdem dabei bleiben, denn es hat auch damit zu tun, das haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, es gab eine Meldung aus Australien. Und zwar habe das Innenministerium dort, lese ich, in mehr als 4000 Fällen Zensur zu Covid-19-Inhalten beantragt. Also im Grunde genau das Gleiche, was wir ja auch durch die Twitter-Files aus Amerika gehört haben. Nur jetzt weitet es sich aus. Australien hat es sich genauso verhalten offenbar. Die australische Regierung, das Innenministerium, hatte jemanden, bei dem sie dann bei Twitter einfach angerufen oder eine E-Mail hingeschrieben haben, gesagt, also bitte das löschen, das löschen, das löschen. Stefan Homburg, Löscherfahrungen haben Sie ja.
Nein, jedenfalls nicht auf Twitter. Da habe ich immer schlau agiert, habe Bratwurst statt Impfung geschrieben, dann waren die Roboter lahmgelegt. Aber Sie haben völlig recht, diese Tendenz nimmt zu. Und es gibt ja jetzt sogar aktuell, das ist eine Nachricht von gestern, einen richtig gehenden Zusammenschluss der sozialen Medien mit der EU, die sich dort gemeinsam verpflichten, alles zu löschen, was irgendwie gegen die Regierungsmeinung ist. Und interessant finde ich dabei, dass als einziges soziales Medium von Rang Twitter da nicht mitmacht. Das widerspiegelt aber auch die Erfahrung der letzten Jahre. Immer wieder bekomme ich Post. Ich habe Ihren Tweet auf Facebook geteilt und zack war ich dort draußen. Also auf Instagram und Facebook und so muss es ganz, ganz schlimm sein. Auf Twitter, dank Elon Musk, muss man sagen, kann man doch noch relativ frei schreiben und auch etwas sagen, was der Regierung im Moment nicht gefällt.
Wie ist denn das in der Schweiz? Also die Schweiz ist ja sehr stark im Nachvollzug von allem EU-Irrsinn, muss man sagen. Aber in diesem Fall ist die Schweiz noch relativ eigenständig, oder täusche ich mich da?
Nein, nicht wirklich. Also es gibt auch in der Schweiz Bestrebungen aus der Sozialdemokratie heraus zum Beispiel, eben die freie Rede in den sozialen Medien einzuschränken. Und ja, es gibt oft eben das Nachvollzugsargument, wenn die EU da vorprescht, dass man dann sagt, man müsse das eben auch machen. Also ich glaube nicht, dass wir da eine Insel der Freiheit sind, wie die NZZ mal falsch statuiert hat während der Corona-Zeit. Ich habe selber auch viele Löscherfahrungen gehabt. Nur wenn man schon Artikel verlinkt, die in Qualitätsmedien erschienen sind, wurde das weggelöscht. Das war ständig der Fall. Immer wieder ist das aufgetreten. Natürlich kann man sagen, es sind jetzt die internationalen Konzerne, aber der Staat hat auch wieder mitgemischt. Das Gegenstück zum Löschen, zum Zensieren ist ja die Propaganda. Also wir haben das deutlich gesehen in dieser Corona-Zeit. Es ist ja nicht nur so, dass Artikel einfach verschwunden sind plötzlich, sondern dass eben auch Propaganda gemacht wurde. Hier informieren Sie sich bitte hier auf dieser Webseite des Bundes über Corona. Das wurde ständig eingeblendet auf Facebook und so weiter. Die Schweiz würde ich da nicht ausnehmen. Ganz im Gegenteil, das Wahrheitsministerium habe ich schon erwähnt, dass der Staat eigentlich bewusst Stellen geschaffen hat, um zu schauen, wer sagt was, ist das aus staatlicher Sicht wünschenswert oder nicht und dann dagegen vorzugehen. Also ich glaube wirklich nicht, dass die Schweiz da einiges voraus hat. Ja, ich glaube, die Entwicklung ist international da. Und das finde ich eine der beängstigendsten Entwicklungen überhaupt. Wenn ich daran erinnere, also Sie haben vorher mich als promovierten Germanisten bezeichnet. Es ist nicht ganz korrekt, ich bin promovierter Historiker, habe allerdings beim Germanisten Peter von Matz ihn auch zugezogen als Doktorvater, nur das kurz, damit da nichts falsch im Umlauf ist. Und jetzt eben auf das Historische zu kommen, nach 1989, 91, Wende, Mauerfall, Ende des Kommunismus, da war es ja wirklich ein Versprechen da für eine freiere Welt, Demokratie, Marktwirtschaft, quasi alternativlos, ewige Friede ist ausgebrochen. Das waren so die Vorstellungen. Und wenn wir heute sehen, sind es ja nicht nur die bösen Autokraten, die es eben immer noch gibt, sondern was mich eben wirklich beängstigt, ist, dass wir unsere eigenen sogenannt freien westlichen Gesellschaften von innen heraus wieder unfrei machen, eben indem wir Denkverbote aufstellen, indem wir Meinungskorridore, das Erlaubten, immer mehr einschränken, indem indem wir zensieren, indem wir Gesetze verabschieden, die gewisse Äußerungen unter Strafe stellen. Da sage ich, mein Gott, hört doch auf damit. Es muss doch möglich sein, dass man auch dumme Dinge sagt und das können wir aushalten. Und wir definierten schon, was dumm und was klug ist. Also hier finde ich schon, dass unsere Gesellschaften auf einer tief abschüssigen Bahn sind, weil sie eben den Sportsgeist gar nicht mehr aufbringen. Und das hat vermutlich auch mit der Moralisierung der Politik zu tun. In der öffentlichen Debatte gewisse Dinge darf man nicht sagen, weil sie einfach die Meinungselite nicht hören will, weil sie persönlich eine andere Meinung hat und dann vom moralisch hohen Ross herab alles andere verurteilt, was dem eben widerspricht.
Also wer was definiert, weil Sie die Frage aufwerfen, Philipp Gut, das kann ich Ihnen schon sagen. Also zum Beispiel definiert ein Sprachwissenschaftler namens Marko Kovic, also ich glaube, er ist Sprachwissenschaftler im Unterschied zu Ihnen, der definiert jetzt das Corona-Maßnahmengegner und Gendersprachenkritiker eben ein Rechtsaußenmob sind. Und warum rede ich von dem Mann, den vielleicht viele unserer Hörer noch nie kennengelernt haben? Er hat nämlich einen neuen Job. Er schult jetzt Kollegen beim Schweizer Radio und Fernsehen. Da hat es Kritik gegeben an einseitiger Berichterstattung, linkslastiger Berichterstattung selbstverständlich. Und jetzt haben die reagiert. Stefan Milius, was genau haben die jetzt vor?
Ja, also die Leute beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die werden jetzt tatsächlich geschult in einem sogenannten Webinar. Das wird dieser Tage stattfinden, ein Online-Seminar, in dem ihnen beigebracht wird, wie man politisch objektiv berichtet. Also ich denke, das ist eigentlich die Grundlage, wenn man als Journalist tätig ist, aber denen muss man offenbar Nachhilfe geben in dem Thema. Sie behaupten zwar, das sei nicht aufgrund irgendwelcher kritischen Stimmen von rechts oder so nötig geworden, sondern das wolle man jetzt eben einfach zufällig mal machen. Und die haben eben als Lehrmeister diesen Marko Kovic eingestellt, der übrigens, ich weiß gar nicht, was er ist. Wir haben jetzt gehört, Sprachwissenschaftler, wurde auch schon als Soziologiewissenschaftler bezeichnet, als Verschwörungsexperte. Der Mann ist einfach das, was er gerade sein muss, wenn ihn ein Journalist kontaktiert. Dann hat er einen anderen Hut an. Ich weiß nicht, was er wirklich am Ende ist. Und er ist aufgefallen in den sozialen Medien durch Ausfälligkeiten gegenüber allem, was irgendwo rechts der Mitte stattfindet, wobei er das sehr großzügig definiert. Er hat auch Corona-Maßnahmenkritiker ins Abseits gestellt. Er hat denen allen pauschal vorgeworfen, ein bisschen verrückt zu sein, jetzt nicht in diesen Worten, aber anders. Und der Mann geht jetzt hin und wird unserem unübersehbar linksgepolten Staatsfernsehen diesen Angestellten erklären, wie man objektiv berichtet. Und ich habe da mal geschrieben, das ist etwa wie wenn du im Schweizer Fernsehen sagst, wir haben einen Metzger und der macht jetzt die neue Sendereihe, wie werde ich vegan? Das ist in etwa dasselbe. Das ist völlig verrückt und ich weiß immer noch nicht, ist es eine gezielte Provokation der SRG, also der Trägerin unseres öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die sagt, okay, wir machen mal was in die Richtung, aber schaut mal, wen wir geholt haben, hihihi. Oder glauben die wirklich, dass der Mann das tun kann? Und in offiziellen Verlautbarungen sagen sie, ja, mag sein, dass der auf Twitter und Co. hin und wieder ein bisschen übers Zeug ausschießt, aber er ist Experte, er ist in der Lage, uns das ganz objektiv zu vermitteln, wie wir das in Zukunft besser machen. Und das ist ein Hohn. Es gibt ganz, ganz viele Leute in diesem kleinen Land, die wirklich nicht aufgefallen sind durch politische Gehässigkeiten und den Journalisten beibringen könnte, wie man frei von Vorurteilen einfach jede Seite beleuchten könnte. Und jetzt nimmt man jemanden, der wirklich konsequent auf eine Seite eindrescht. Es ist wahrscheinlich wirklich eine gezielte Provokation.
Philipp Gut.
Das glaube ich nicht. Also meine These ist, es ist nicht das absolute Realsatire, was da abgeht. Und ich glaube, es zeigt eigentlich, wie krank dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Schweiz ist. Ich glaube nicht, dass es eine gezielte Provokation ist. So weit denken die nicht, sondern die holen einfach jemanden, von dem sie denken, ja, das passt zu ihnen und sind eben links zu links, gleich zu gleich, gesellt sich gern. Ich meine, dieser Kovic ist keine große Nummer, aber es ist einfach jetzt ist es durch dieses Thema natürlich ein bisschen geworden. So muss ich noch ein bisschen vertiefen. Nur so ein paar Zitate von ihm, die mir noch gerade eingefallen sind. Er hat mal gesagt, Medien haben während der Pandemie den großen Fehler gemacht, dass man gemäßigte Maßnahmengegner manchmal einfach sprechen ließ. Also ganz schön diskriminierend, ja. Dieser Antidiskriminierungsexperte. So geht es weiter, hat zum Beispiel bei der SVP gesagt, die größte schweizerische Partei, die SVP, bespielt die verschwörungstheoretische Dramaturgie und ist gegen die Demokratie. Es ist die Partei, die immer für die direkte Demokratie eingetreten ist, die dafür ist, dass Volksentscheide auch umgesetzt werden. Über Roger Köppel hat er gesagt, Köppel macht menschenverachtende Propaganda, Realsatire, Social-Media-Kanäle müssten jetzt reguliert werden, fordert er. Das greift das Thema von vorher wieder auf, was die EU jetzt macht, damit sie mit einer Demokratie kompatibel sind. Also von oben herab muss der Staat die freie Rede einschränken, sonst ist das nicht demokratiefähig, also und
okay,
so weiter. Also
es genügt, es genügt.
Dermaßen ins Abseits manövriert mit seinen Aussagen. Es ist wirklich nur als Realsatire zu bezeichnen, dass ein solcher Typ jetzt eben den linken Journalisten des Schweizer Fernsehens beibringt, wie sie weniger links werden.
Also bei der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft wächst zusammen, was zusammengehört. Und Stefan Homburg, das mag jetzt alles sehr fern erscheinen, aber Sie kennen natürlich dieselben Mechanismen aus Deutschland ganz genauso gut.
Ja, also eine Impression von dieser Woche. Ein Redakteur des Bayerischen Rundfunks bietet ein kostenfreies Fortbildungsseminar an über den Bayerischen Journalistenverband mit dem Inhalt: Wie interviewe ich AfD-Politiker? Also nicht Politiker schlechthin, sondern speziell, wie interviewe ich AfD-Politiker? Und zur Motivation steht in dem Einladungsflyer: bei einem Interview mit einem AfD-Politiker, da könne so einiges schiefgehen. Ja, dachte ich mir da lachend, zum Beispiel, dass sich rausstellt, dass der Mann recht hat in irgendeiner Frage zur Wärmepumpe oder Immigration. Also da werden jetzt Fortbildungskurse angeboten, mit denen man speziell Politiker einer Oppositionspartei diffamiert. Und das Ganze wird über Zwangsgebühren von allen Bürgern, auch AfD-Wählern, finanziert. Einfach unglaublich.
Was ja eigentlich bedeutet, dass die zweite Stufe bereits in Kraft ist. Denn die erste Stufe war ja, wir lassen AfD-Politiker einfach nicht zu Wort kommen. Aber jetzt sind wir offenbar so weit, was tun wir, wenn wir nicht dran vorbeikommen? Also es kann ja mal passieren, dass
jeder... Bei 17% kann man sie nicht mehr ignorieren.
Andererseits kann sehr vieles schiefgehen in Interviews, auch mit Grünen. Und vielleicht kommen wir mal dazu. Da hat sich ja jetzt in letzter Zeit, vor allem seit der Absetzung des famosen Herrn Greichen, der ja nun in aller Munde ist, jeder kennt diesen Namen, vorher noch niemand, aber jetzt weiß man, das ist das Zentrum der Schwippschwagerschaft im Klimaschutz- und Wirtschaftsministerium gewesen. Jetzt ist er ja weg. Aber die machen immer weiter, nicht wahr? Also die nächsten Maßnahmen aller Greichen sind schon in der Pipeline. Stefan Homburg.
Ja, also nach dem Heizhammer, wie es heißt, also einem de facto weitgehenden Verbot der Installation von Öl- und Gasheizungen, auch wenn immer gesagt wird, es gibt Übergangsfristen und eine bestehende darf man behalten und die über 80-Jährigen müssen ja nicht, die dürfen sogar eine neue Heizung kaufen, kommt jetzt als nächstes die sogenannte Heizungsstasi. Also eine umfassende Informationsbeschaffung des Staates darüber, wie jemand heizt und wie viel Energie er dabei verbraucht, was man natürlich auch auf alle Arten des Energieverbrauchs ausdehnen kann. Energiepolitisch ist das vollkommener Nonsens, weil energiepolitisch, auch klimapolitisch, kommt es eben auf Gesamtemissionen und Gesamtverbrauch an, aber nicht, wie der Einzelne sich verhält. Ich weiß noch nicht, was dahinter steckt, ob da irgendwie Einschüchterungsmechanismen kommen oder ob man später Briefe erhält. Wir haben erfahren, Sie haben schon 20 Megawattstunden verbraucht. Damit ist jetzt Ihre Urlaubsreise weg oder so. Man weiß es nicht, aber es ist natürlich schlimm und unangemessen und stößt genauso wie der Heizhammer auf großen Widerstand in Deutschland.
Genau. Und dieser Widerstand, das ist ja interessant. Also ich habe gesehen, Roger Köppel hat schon gefunden, Deutschland kehre jetzt vielleicht langsam zur Realität zurück. Die Grünen, die stürzen ja ab in den Umfragen, der Widerstand formiert sich. Auch die Medienmeute fängt langsam an zu bellen, wobei halt der Meuteneffekt nicht unterschätzt werden darf. Also wenn einer mal schon fällt, dann sind die alle da. Vorher recherchieren sie nicht und gucken weg, aber sobald sich da was rührt, dann sind wir natürlich alle plötzlich vorne dran. Wie ist denn das eigentlich? Kehrt Deutschland zur Realität zurück? Und das würde mich auch interessieren von Ihnen, Herr Homburg. Was ist mit der FDP? Die spürt ja ein bisschen Morgenluft, vielleicht eine Chance für eigenen Machtzuwachs in diesem Vakuum, was da jetzt durch die Schwäche der Grünen entsteht?
Also zu der ersten Frage. Ich würde sagen, es gibt lange Wellen in Deutschland, so der jeweiligen Ideologie, die getrieben sind vor allem durch Wirtschaft. Wenn wir mal 15 Jahre zurückdenken, da waren die Grünen aus praktisch allen Landesregierungen rausgeflogen, auch aus einigen Landesparlamenten. Und es gab Diskussionen, ob die Grünen überhaupt eine Zukunft haben. Das war eine wirtschaftlich schwere Zeit. Dann kam eine lange wirtschaftliche Boomzeit und die führte zu einem Höhenflug der Grünen. Wenn wir nochmal überlegen, vor 2 Jahren, ziemlich genau um die Zeit, waren die Grünen die stärkste Partei in den Umfragen. Und es wurde diskutiert, ob Baerbock oder Habeck Kanzler werden soll. Die wirtschaftlich wichtigste Nachricht der letzten Woche ist doch, dass sich Deutschland jetzt erstens in einer Rezession befindet. Also 2 Quartale hintereinander ist unser BIP geschrumpft. Und zweitens sind wir unter allen EU-Ländern das mit dem geringsten Wachstum. Also wir sind das absolute Schlusslicht. Und die Zeichen verdichten sich, auch im Zusammenhang mit den Wirtschaftsprognosen, dass das nicht ein kurzfristiges Tal ist. Und das merken die Leute auch. Ich würde sagen, dass diese wirtschaftlich härteren Zeiten, die teilweise schon da sind, der private Verbrauch geht zurück, die Abgabenlast steigt immer weiter, aber vor allem auch für die Zukunft noch befürchtet wird, dass die der letzte Grund dafür ist, dass man sagt, okay, wir können jetzt nicht jede Ideologie einfach so unbesehen durchwinken, sondern müssen zum Beispiel bei so Maßnahmen wie dem Heizhammer mal fragen, was das wirklich bringt. Zweite Frage und kürzer, bei der FDP bin ich völlig unsicher. Sie ist, seit sie an der Bundesregierung ist, aus allen Landesparlamenten rausgeflogen, bis auf Bremen. Dort haben sie es mit 5,2% ganz knapp geschafft. Aber nach allgemeiner Auffassung waren die 0,2% von Wählern, die sonst AfD gewählt hatten. Die AfD war ja in Bremen nicht zugelassen worden zur Wahl. Ich denke, in diesem Sommer wird sich entscheiden, ob die FDP weiterhin als Mehrheitsbeschafferin für rot-grünen Irrsinn angesehen wird an allen Fronten. Und dann wird sie, glaube ich, untergehen. Oder ob sie sich doch durchsetzen kann und dann weiter ihren Platz im politischen Spektrum hat.
Also Stefan Milius und Philipp Gut, wie schätzt ihr das denn ein? Von der Schweiz aus betrachtet muss man ja einerseits sagen, also wirtschaftlich steht das Land relativ gut da, im Gegensatz zu Deutschland. Auf der anderen Seite wurde der grüne Irrsinn ja doch auch weitgehend mitgemacht, nicht? Also Weichenstellungen in der Schweizer Politik waren auch immer ein bisschen verzögert natürlich, aber orientiert an dem, was da im großen Kanton in Deutschland passiert.
Es gibt einen gewissen Realitätsschock, selbstverständlich, aber ich bin da nicht so optimistisch wie vielleicht mein ehemaliger Chefredaktionskollege der Weltwoche, Roger Köppel. Ich glaube nicht, dass jetzt die Grünen einfach wegdämmen werden. Es ist einfach sehr stark im Mainstream auch verankert, dieses illusionäre grüne Denken, das eben nichts mit Rechnen, nichts mit Realität, nichts mehr mit Ökonomie zu tun hat. Ich erinnere daran, dass in der Schweiz am 18. Juni, also bald, eine Abstimmung stattfinden wird über das sogenannte Klimaschutzgesetz. Und das geht auch genau in die gleiche falsche Richtung. Man will dann sogenannte Netto-Null erreichen bis 2050, also keinen CO2-Ausstoß mehr. Ein absurdes Ziel, grundsätzlich absurd. Das geht natürlich nur, indem man auch Verbote ausspricht, indem man eben sagt, Diesel, Gas, Heizöl und so weiter darf man nicht mehr. Es wird vorgeschrieben dann, es wird so kommen müssen, wenn man das so runterbringen will, dass man eben nicht zum Beispiel eine Ölheizung haben darf, dass man nicht mit einem Benzinmotor herumfahren darf. Und der Staat hat einfach nicht den Bürgern zu sagen, was für ein Antriebssystem sie im Auto haben. Das ist völlig deplatziert. Aber auch das ist in der Schweiz ja eigentlich mehrheitsfähig. Die Abstimmung kommt nur deshalb zustande, weil die SVP dagegen erfolgreich das Referendum ergriffen hat. Die Mehrheit des Parlaments und der Bundesrat, also die Regierung in der Schweiz, sind dafür. Und das hat nichts mit einer realistischen Sicht auf die Welt zu tun. Ich habe kürzlich einen Artikel veröffentlicht, den ich betitelt habe mit «Die wichtigste Zahl zum Klimaschutzgesetz». Und die Zahl ist nämlich die, wie viel hat die Schweiz zur Erderwärmung beigetragen seit 1850, seit der stärkeren Industrialisierung. Und das ist eine Studie, die das herausgefunden hat, nicht von irgendwelchen bösen Klimaskeptikern, sondern von Leuten, die die Alarmglocke schlagen. Die wollten ausrechnen, welches Land wie viel dazu beigetragen hat. Und das ist die große Quizfrage, finde ich, in diesem politischen Zusammenhang. Die Antwort für die Schweiz ist, es sind weniger als 0,002 Grad. Also weniger als 0,002 Grad hat sich das Klima erwärmt, dank der Schweiz in 171 Jahren. Die Messung der Studie ist von 1850 bis 2021, also in 171 Jahren Industriegeschichte, 2000 sogar, das ist nichts. Und deshalb, wegen diesem Nichts, sind wir bereit, die ganze Wirtschaft umzustellen, 400 Milliarden Kosten zu verursachen, unseren Wohlstand aufs Spiel zu setzen. Das ist einfach nur noch irrsinnig und das traut sich fast niemand mehr auszusprechen. Auch in der Wirtschaft beobachte ich das, ganz große Firmen, alle reden, ja, wir müssen reduzieren, wir müssen CO2-Ausstoß drosseln. Warum eigentlich überhaupt, wenn es überhaupt keinen Einfluss auf das Klima hat, das ist absurd. Wir können damit keinen Quadratzentimeter Gletscher retten, wir können keinen einzigen Hitzetag verhindern, wenn wir sofort aufhören würden, CO2 auszustoßen. Das ist die Realität, meine Damen und Herren da draußen an den Empfängen, und das muss man schon mal klar formuliert haben.
Also ich glaube diese Zahl überhaupt nicht, weil ich grundsätzlich nicht glaube, dass man Zahlen so weit hinterm Komma im Zusammenhang mit weltumspannenden Klima- und Wetterphänomenen überhaupt so definieren kann. Aber ich habe es natürlich verstanden und es ist ja auch jedem klar, dass die Schweiz da nicht allzu viel, auch Deutschland nicht, auch Europa nicht, mit Verlaub. Stefan Milius.
Ja, das Verrückte ist, wir haben wirklich das Pech, und das klingt vielleicht zunächst seltsam, aber ich erkläre es gern, dass die Grünen bei uns nicht in der Nationalregierung vertreten sind, weil dort, wo sie sind, dort kommt ja diese Affinität zu Korruption und Vetternwirtschaft raus. Das hat man jetzt bei Habeck in Deutschland, aber auch die Österreicher sind, seit sie in der Koalition mit der ÖVP sind, sind voll verstrickt in diesen seltsamen Netzwerken. Also da entpuppen sie sich eben als gar nicht anders als die anderen Parteien. Bei uns nicht, weil sie nicht dabei sind, aber wir haben das Problem, dass die sogenannten bürgerlichen Parteien die Narrative der Grünen schon längst übernommen haben. Also wir leisten uns ja auch Freidemokraten, das heißt bei uns auch FDP, und die haben inzwischen wirklich voll eingeschwenkt auf diese absurden Forderungen, wie sie Philipp Gut ausformuliert hat. Die müssen gar nicht mehr in der Regierung sein, die werden jetzt wirklich übernommen von den bürgerlichen Parteien. Und das ist unser Problem und deshalb stimmen wir über diese Initiative ab am 18. Juni, die übrigens ganz, ganz subtil ist. Wir hatten schon mal eine CO2-Abstimmung, CO2-Gesetz, die verknüpft war mit sehr klaren Forderungen und die ging unter beim Stimmvolk. Und jetzt hat man ein Rahmenabkommen, ein Rahmengesetz geschaffen, das eigentlich nur Ziele formuliert und sagt, wir kümmern uns später darum, wie wir diese Ziele erreichen. Es wird keine Verbote geben, nichts wird teurer, Mieter, Vermieter, alle werden glücklich sein. Und sobald wir Ja sagen zu diesen Zielen, am gleichen Abend werden die Leute, die das unterstützen, kommen und sagen, ah, apropos, um diese Ziele zu erreichen, müssen wir das, das, das und das machen. Sorry, tut uns leid, fliegen wird fünfmal so teuer, was auch immer. Also das ist diese ganz subtile Methode, jetzt eine Vorlage mit kaum konkreten Aufforderungen oder Verboten reinzubringen und dann anhand der Ziele dann eben das Maximale einzufordern. Das ist das Problem unserer direkten Demokratie.
Und das ist ja jeweils eine subtile Polittechnik, die zum Beispiel in der Ausformulierung der Fragen schon steckt, die dem Stimmvolk unterbreitet werden und manchmal eben auch Verknüpfungen von zwei fast gegensätzlichen Dingen oder Dingen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Dann sagt die eine Hälfte natürlich, ja, das ist vernünftig, das machen wir und stimmt automatisch mit bei etwas anderem, was sie eigentlich gar nicht gemeint hatten. Aber weil Stefan Milius diese bürgerlichen Vorkommandos, die schon die grüne Arbeit erledigt haben, erwähnt hat. Die Schweiz ist ja schließlich auch schon seit langem aus der Atomkraft ausgestiegen. Und jetzt sind wir wieder beim Thema des Nachvollzugs. Und da haben wir in dieser Woche ja, und auch in der nächsten wird es weitergehen, in der Schweiz etwas Entscheidendes erlebt. Es geht um die Panzerfrage. Also, die Schweiz hat von Deutschland einige Panzer gekauft. Jetzt ist Krieg und Deutschland möchte Panzer an die Ukraine liefern. Jetzt sagt Deutschland, bitte liebe Schweiz, wir möchten die Panzer wieder zurückhaben. Eigentlich darf die Schweiz das nicht tun, denn man weiß, das ist zur Kriegsführung und es wird in die Ukraine geliefert. Aber nicht direkt, sondern es ist so ein Ringtausch. Deutschland gibt seine Panzer ab und die Schweiz schickt ihre Panzer wieder nach Deutschland zurück. Also alles in Ordnung. Aber wie ist das jetzt mit der Neutralität der Schweiz? Philipp Gut, ich habe gelesen, in der Neuen Zürcher Zeitung findet man, die Schweiz sei viel zu neutral. Das sagt die alte liberale NZZ.
Ja, das zeigt natürlich, wie verwirrt eigentlich heute das liberale Establishment geworden ist. Es war völlig anders noch zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs, wo es noch viel schwieriger war, sich als neutralen Staat zu behaupten. Das war eine unglaubliche Bedrohung um die Schweiz und trotzdem hat man das gemacht. Man hat damals noch den Wert der Neutralität eingesehen. Der damalige NZZ-Chef Dr. Willy Bretscher war auch Nationalrat. Er saß also in der großen Parlamentskammer der Schweiz für eben diese Freisinnigen, für die Liberalen und er hat sich ganz entschieden für die Neutralität eingesetzt. Und eine Art Dekadenz hat hier eingesetzt, würde ich sagen, bei der Neuen Zürcher Zeitung. Man versteht den Wert der Neutralität gar nicht mehr. Das ist aber nicht nur die NZZ, das ist natürlich auch die Freisinnige Partei. Der neue Parteipräsident Thierry Burkhardt ist voll auch auf dieser Schiene, also Neutralität aufweichen, wo man nur kann. Das ist ja vor dem Hintergrund der Schweizer Geschichte absolut unverständlich für mich. Die Neutralität hat selbstverständlich immer noch ihren Wert. Sie hat uns vor sehr vielen Kriegen bewahrt, vor Tod und Zerstörung und Elend. und es ist einem Kleinstaat wie der Schweiz absolut angemessen. Ich vermisse, dass die Politiker das gar nicht mehr so nach außen vertreten. Es kommt Druck von der EU, Druck von Deutschland, Druck von den USA, woher auch immer. Und man knickt ein und findet, ja, in diesem Wahnsinn, in diesem galoppierenden Moralismus, den ich da feststelle heutzutage, dass man eben das aufgeben muss, muss einfach historisch daran erinnern. Oder der Spruch bei uns, macht den Zaun nicht so weit, mischt euch nicht in fremde Händel ein, zurückgeht zum Teil bis aufs Mittelalter. Das ist eine sehr kluge und auch menschenfreundliche politische Direktive, eine Strategie unseres Kleinstaats. Und es geht nicht darum, dass man jetzt irgendwie völlig indifferent ist, dass man nicht irgendwie in der Welt sieht, was Unrecht und was Recht ist. Ganz im Gegenteil. Aber es geht einfach darum, dass die Neutralität der Kern, ja, unserer internationalen Haltung ist, die uns eben nicht in Kriege hineinziehen lässt. Und das hat ja auch nicht nur Vorteil für die Schweiz im Sinne von Frieden, von Stabilität, von Wohlstand, den wir dadurch haben. Es hat auch Vorteile für andere Staaten. Die sogenannten guten Dienste sind ja sprichwörtlich. Die Schweiz wurde eben dank der Neutralität zu einer sehr gefragten, gesuchten internationalen Vermittlerin, die in vielen Konflikten und Kriegen helfend mitdiskutieren konnte und verschiedene Partner an den Tisch bringen konnte. Und das muss man der Welt einfach erklären. Ich verstehe nicht, warum die Politiker heute so wenig Rückgrat haben und sofort einknicken, wenn da Deutschland nach Panzern schreit. Und es ist völlig klar, auch international, auch im Völkerrecht übrigens, man kann die Neutralität nicht einfach so aufgeben. Es sind auch völkerrechtliche Verpflichtungen und dazu gehört auch die bewaffnete Neutralität. Ein Staat, der eben nicht bewaffnet ist, ist ein Sicherheitsrisiko. Da ist ein Vakuum da, das von Macht gefüllt wird und deshalb ist es auch notwendig, dass man die Schweiz auch, ja, dass sie auch wehrfähig ist und bleibt, um die Neutralität im Notfall auch verteidigen zu können.
Also ist das ein Signal an die EU oder auch an die Welt generell, dass es eigentlich reicht, wenn man nur genügend Druck macht, dass die politische Schweiz auch künftig immer klein beigeben wird, Stefan Milius?
Ja, ich schlucke immer noch leer bei dem Gedanken einer viel zu neutralen Schweiz. Mir ist heute in der Fußgängerzone eine Frau begegnet, die war viel zu schwanger. Das ist einfach dasselbe. Also man ist schwanger oder nicht oder man ist neutral oder nicht und man kann nicht mehr oder weniger sein. Das ist einfach so. Und im Moment ist die Neutralität verkommen zu einem Gummiartikel, den jeder für sich irgendwo in die Richtung spannt, die ihm gerade passt. Das ist einer unserer Grundsätze, wie es Philipp Gut hervorragend zusammengefasst hat. Und da geht man nicht hin und sagt viel zu sehr oder viel zu wenig. Das ist ein Grundsatz. Aber wir haben wirklich das Problem, wir wollen allen gefallen, also unsere Politiker wollen alle gefallen, die wollen in alle Richtungen sich ducken, sie wollen Hände schütteln, sie wollen einfach allen gefallen und das ist das große Problem und das kann man nicht, wenn man einfach konsequent ist, konsequent neutral, konsequent was auch immer, dann ist man das und basta. Und wir haben die Tendenz, darüber haben wir schon oft gesprochen, wir sind nicht dabei, beispielsweise bei der EU, aber wir wollen einfach, dass man uns dort mag. Und das ist viel schlimmer, als dabei zu sein, wenn wir dabei wären. Also ich will nicht dabei sein, nicht falsch verstehen, aber wenn wir dabei sind, können wir wenigstens deponieren, was uns nicht passt. Jetzt sind wir nicht dabei und tun doch, was man uns sagt. Einfach aus diesem Harmoniebedürfnis heraus, das unsere Politiker haben, das ist ganz furchtbar. Und bei der Neutralität wird es eben auch gefährlich.
Okay, das war jetzt eine sehr schweizerische Diskussion, Stefan Homburg. Aber für alle Freiheitsfreunde draußen in der Welt ist es ja nicht ganz unerheblich, was dieses kleine, ja, und doch mit sehr freiheitlichen Traditionen ausgestattete Land da so macht. Verfolgen Sie das mit einer Träne im Auge?
Also ich neige generell nicht zu Tränen, sondern bin mehr so jemand, der über alles rätselt und versucht, Puzzles zu lösen. Ich muss einfach sagen, ich habe es nicht verstanden, warum die Schweiz sich da so reinziehen lässt. Also es begann schon mit der Teilnahme der Schweiz am Wirtschaftskrieg, für die es eigentlich keinen Anlass gab. Ich meine, wir sind eben NATO-Staat und wir sind US-Alliierter als Deutschland. Und auch wenn ich nicht gut finde, dass wir uns da in einen Stellvertreterkrieg reinziehen lassen, war es doch irgendwie noch verständlich im weitesten Sinne. Warum das jetzt in der Schweiz so gekommen ist, muss ich einfach passen. Also ich verstehe es nicht, ich weiß es nicht. Es scheint mir, dass der Schweiz daraus keinerlei Vorteile entstehen, aber potenziell Nachteile. Denn wie wir in dem schönen Buch Die Schlafwandler zum Ersten Weltkrieg gelernt haben, Krieg fängt immer erstmal aus dem Bewusstsein heraus an, es könne gar nicht so viel passieren. Und man stolpert da so rein und plötzlich steht die Hütte in Flammen. Das ist für die NATO-Staaten natürlich eine akute Bedrohung. Also ich will nicht wissen, wenn Putin wirklich droht zu verlieren, was der denn eigentlich macht. Aber im weiteren Sinn gilt das auch für die Schweiz. Also ich muss bei dieser Frage klar passen. Ich verstehe es nicht. Ich hätte gedacht, dass die Schweiz sich weiterhin neutral verhält.
Also ich habe diese Frage von Stefan Homburg jetzt erlebt, quasi wie einen Zoom heraus in die Makroperspektive. Und ich finde das sehr erfrischend. Ich würde das jetzt direkt an Philipp Gut zunächst mal weitergeben. Denn wenn ich es recht verstanden habe, dann war ja das Argument, warum handelt die Schweiz so? Antwort: menschliche Schwäche, Eitelkeit von kleinen Leuten, die auf dem großen Parkett in Brüssel und auf der Weltbühne einfach mittanzen wollen. Ist es das wirklich?
Also das spielt sicher eine Rolle. Also man kann es an bestimmten Persönlichkeiten aufhängen. Ich habe einen davon schon erwähnt, das ist ein Präsident der FDP, Thierry Burkhardt. Der andere ist der Präsident der Mitte, Gerhard Pfister. Und früher CVP, das war ursprünglich eine katholische Partei. Heute hat man das gestrichen. Ob das politisch klug ist und strategisch richtig, ist eine andere Frage. Darum geht es hier nicht. Aber diese beiden haben wirklich ihre Meinung geändert. Also ein halbes Jahr vor dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs haben die noch im Parlament ganz anders abgestimmt. Da wollten sie verhindern, also der Pfister zum Beispiel an vorderster Front, dass die Schweiz Kriegsmaterial an die Staaten liefert, nicht mal solche, die die Krieg führen. Und ein halbes Jahr später sind es die Vordersten gewesen, die geschrien haben, wir müssen Material möglichst liefern, und zwar nicht in irgendeinen Staat, sondern in einem, dem Krieg herrscht. Also auf persönlicher Ebene hat ein Umschwung stattgefunden. Das ist eines. Die andere Erklärung haben sie angetönt, dass ja, die Schweizer Regierung und die Politik einfach immer ja, in der letzten Zeit duckmäusig waren, egal woher der Druck kommt, man will gefallen, man will dabei sein, man hat nicht mehr das Rückgrat hinzustehen und die eigenen Traditionen, die eigenen Werte zu verteidigen, zu erklären. Das ist das Zweite. Und ein Drittes vielleicht, das ich sehe, ist, ja, es ist einfach, der Zeitgeist ist offenbar so, dass man jetzt sagt, ja, man muss da solidarisch sein. Das hat auch mit der moralischen Entrüstung über diesen russischen Angriffskrieg zu tun, denke ich, dass man das Gefühl hat, ja, das ist ein armer, kleiner Staat, klein nicht jetzt flächenmäßig, der da überfallen worden ist. Man muss dem irgendwie zu Hilfe ein. Man vergisst aber einfach, wie wichtig die Neutralität dabei ist und dass sie wirklich ein Friedensinstrument ist. Und der vierte Punkt vielleicht, das hat auch damit zu tun, dass quasi alle Parteien jetzt im Wahlkampf gegen die SVP sind. Die SVP ist die größte Partei, aber gleichzeitig auch der Outcast, der Außenseite in der Schweizer Politik. Und die SVP steht ganz klar für die Neutralität ein und eben, wie es Stefan Milius schön gesagt, eben für die umfassende Neutralität. Man kann nicht halbneutral sein, integrale Neutralität, bewaffnete Neutralität. Und auch da arbeiten sich die anderen Parteien ab. Also es spielen auch gewisse parteipolitische Kalküle vermutlich da mit hinein.
Aber Stefan Milius, haben wir jetzt nicht ein ähnliches Problem wie in Deutschland mit dieser Stümper-Regierung, wo die ganze Welt drüber lacht, einfach weil sie von der Information und von den Vorbereitungen her einfach nicht up to it sind, dass es jetzt in der Schweiz sozusagen auch an mangelnder Charakterfestigkeit liegt, was ja auch ein Bildungsproblem ist. Also wenn man nicht mal einen klaren Begriff von der Neutralität und deren historischer Bedeutung in der Schweiz hat, sind solche Politiker jetzt da am Ruder, dann ist das Land ja genauso verloren wie Deutschland.
Ja, das würde ich unterschreiben und auch die mangelnde Charakterfestigkeit würde ich unterschreiben. Es ist übrigens noch nicht nur die EU. Unser Gesundheitsminister Anne Berse, der Mann, der auch den Corona-Kurs maßgebend bestimmt hat, der fühlt sich auch wahnsinnig wohl bei der Weltgesundheitsorganisation. Der tritt dauernd auf mit dem WHO-Chef und sichert die Zustimmung, die Mitarbeit in allem zu, was irgendwie darum geht, dass man global die WHO einsetzt für jede Pandemie als Oberchef, obwohl es ja eigentlich nur ein Verein ist. Also das wird im Moment, glaube ich, noch sehr gelassen gesehen. Die Schweiz dient sich wirklich einfach in alle Richtungen an. Und das hat natürlich mit den Leuten zu tun, die am Ruder sitzen. Wir haben Wahlen im Herbst. Das wäre die theoretische Chance, um das Ganze neu zu tarieren, neu auszurichten. Ob das klappt oder nicht, da kann man wieder geteilter Meinung sein. Aber wir hätten immerhin wieder eine Möglichkeit. Aber im Moment, glaube ich, kommt das in der Weltöffentlichkeit recht gut an, wenn die Schweiz irgendwie charakterlos ist, bedauerlicherweise.
Und ich habe gehört, dass bei diesen Wahlen Stefan Milius antreten möchte, um als Nationalrat ins Parlament einzuziehen. Ja, das darf man an der Stelle mal festhalten. Vielen Dank. Das
ich
war
übrigens auch.
Philipp Gut auch. Also das ist ja eine erlauchte Runde. Und dann sind wir mal gespannt, mit wie vielen Politikern wir dann im Herbst hier zu reden haben. Ganz herzlichen Dank an Stefan Homburg zunächst und Philipp Gut und Stefan Milius natürlich. Das war am Pfingstsonntag die Sonntagsrunde im Kontrafunk.
Wir schreiben den 28. Mai 2023 und im weiteren Programm gibt es noch die Sendung Menschenbilder. Da spricht Giuseppe Grazia mit der Psychoanalytikerin Jeanette Fischer über Ohnmacht, Allmacht und Einsamkeit. Um 12 Uhr und um 16 Uhr ist die Ausstrahlung heute und am Abend dann philosophiert wieder Andreas Thiel um 20 Uhr und um 23 Uhr über den Humor, wie es seit vielen, vielen Wochen tut. Und diesmal geht es um die Absurdität. Und zwar die Absurdität des Daseins im Allgemeinen und die Absurdität der Politik im Speziellen. Vielen Dank für Ihr Interesse, liebe Hörer, und Ihnen allen einen schönen Pfingstsonntag.